Grüß euch miteinander. Herzlich willkommen zur letzten Session dieses Tages Entwickeln für SharePoint Online. Mein Name ist Olaf Feldkamp. Ich arbeite als Development Platform Advisor für Microsoft Schweiz. Wer von Ihnen entwickelt denn bereits für SharePoint 2010? Hand hoch bitte. Sehr schön, ich denke etwa 50%. Dann habe ich eine sehr gute Nachricht für Sie. Ich habe da mal ein paar Punkte aufgelistet, die mir so aufgefallen sind die letzten zwei Wochen, als ich da mit der SharePoint Online-Entwicklung angefangen habe. Und das eine ist, klar, Cloud, man kennt das, man weiß, was es ist, aber wenn man es wirklich spürt, ist es mal was anderes. Ich habe dann also mal angefangen so vor eben ein paar Wochen, mir das mal anzuschauen, und das Erste, was ich gestaunt habe, das war, ja, ich muss ja gar nichts installieren, wenn ich schon SharePoint 2010 Entwickler bin, ich kann direkt loslegen. Dann das Zweite, was mir aufgefallen ist, das Ganze ist ja noch Beta und war Limited Beta, das Office 365. Was neu ist, eben neu das Backend oder die Cloud wird einfach aktualisiert. Und das kann dann wirklich heißen, Ihr Code, der läuft heute, morgen läuft er nicht mehr. Das ist ja sonst, ja, ist meistens die Ausnahme, hoffe ich, im Normalfall bei Ihnen, bei mir meistens auch. Und bei der Cloud ist das anders, weil Sie haben wie eine zusätzliche Komponente, die jemand aktualisieren kann, oder? Es ist einfach ein SDK, das Sie neu installieren. Das Gute ist, das Gegenteil ist auch wahr, plötzlich läuft Ihr Code einfach wieder. Aber das hier soll Sie überhaupt nicht abschrecken. Ich rede hier von der Limited Beta-Phase, als dann die Umstellung kam in Public Beta. Da wurden zum Teil täglich neue Updates ausgerollt, und daher machte ich diese unglückliche Erfahrung und hoffe sehr, dass heute die Cloud auf meiner Seite ist. Also Speed Limit bei der Cloud, das ist hier eindeutig andere Dimension. Das geht wirklich alles viel schneller. Gerade kürzlich habe ich interessante News gelesen. Fand das wirklich eindrücklich. Heute sagt man ja Software as a Service, Cloud Computing, CRM ist so, da denkt man CRM. Das war bisher sehr erfolgreich. Da gibt es Zehntausende von Kunden weltweit, die irgendein CRM, sag mal, verwenden. Die Presse sagt, hey, Collaboration-Applikationen wie SharePoint wird das längstens überholen in sehr kurzer Zeit. Von dem her, für Office 365, denke ich, das Potenzial ist wirklich riesig. Hier die Agenda, ich beginne mit einer Einführung. Ich halte mich hier aber wirklich kurz, was Office 365 angeht, da ich davon ausgehe, dass viele von Ihnen die Office 365 Session besucht haben und so einen guten Überblick erhalten haben. Ich gehe dann vor allem auf die SharePoint Sandbox Solutions ein, die Sie eben selber entwickeln können. Natürlich auch das Client Object Model, das wird umso wichtiger mit dem SharePoint Online. Und wenn die Zeit reicht, wir machen noch ganz kurz Access Services am Schluss. Für diejenigen, die Office 365 noch gar nicht kennen, das ist im Prinzip die nächste Version von BPOS, von der Business Productivity Online Suite, die bereits schon länger produktiv ist. Neu ist im Prinzip, dass eben die Versionen wie SharePoint Online aktualisiert werden. Das heißt, das ist alles auf Basis von 2010. Und ganz neu ist auch, dass Sie Office selber, also das Paket, das Sie weiterhin lokal installieren, dass Sie auch das als Service beziehen können. Dass Sie es also monatlich bezahlen und so weiter, direkt als Paket. Die Preise für diejenigen, die das auch noch interessiert, wenn Sie das volle Paket nehmen, also nicht nur Exchange Online, die gehen ungefähr von 8 Franken auf vielleicht 30 Franken im Monat pro Benutzer. Dass Sie das auch mal noch zumindest mal gehört haben. Hier sehen Sie jetzt, ich weiß, die Schrift ist klein, aber das ist einfach so eine Zusammenfassung der Features von SharePoint Online, was wir hier anbieten. Erst einmal rot, das ist nicht Gefahr, sondern das sind die Dinge, die mir persönlich aufgefallen sind, die besonders interessant sind, wenn man selber für SharePoint entwickelt, mit meinem entsprechenden Kommentar. Also neu gibt es eben auch eine Public Facing Website, die zur Verfügung steht. dann haben Sie auch die Workspace, okay, SharePoint Workspace-Integration, das ist ziemlich naheliegend. Neu sind die MySites, die waren bisher, standen die nicht zur Verfügung, und auch die Office Web Apps, also serverseitig Office, das ist auch so dabei. Im Bereich von Business Intelligence, Insights stellen wir auch die Excel Services und Visa Services zur Verfügung. Und die Composites, das ist ja wirklich der Bereich, wo es darum geht, SharePoint Entwicklung, APIs und so weiter. Da ist alles rot. Rot heißt in diesem Fall sehr gut. Da ist wirklich sehr viel vorhanden. Sei es, Sie arbeiten mit SharePoint Designer, Sie arbeiten mit den Client Object Models, denke, da geht dann die Musik los für Entwickler. Da ist wirklich sehr viel neu da. Blau ist das, was Sie für die Zukunft angekündigt haben, wobei da ist kein konkretes Datum dahinter. Sie können in Zukunft mit Word Automation Services rechnen. Aber das ist traurig, nicht weil es kommt, sondern weil es noch nicht da ist. Das ist noch wichtig. Dasselbe hier, das ist schon ein Wermutstropfen, wenn Sie externe Daten anbinden wollen. Eben die Business Connectivity Services stehen heute. Alles Produkt wird im Sommer released, also in der ersten Jahreshälfte, das heißt ungefähr Juni, werden dort nicht vorhanden sein. Ich werde Ihnen abend Dinge zeigen oder Möglichkeiten, wie Sie trotzdem mit externen Daten arbeiten können. Ich sag mal, Hauptabgrenzung, SharePoint 2010 und SharePoint Online, sehr wichtig zu verstehen. Sie kennen alle das ganze Modell von Server Farm, Web Application, Site Collections, Sites und dann am Schluss die Elemente pro Site. Was wichtig ist, Sie steigen eine Stufe tiefer ein bei SharePoint Online. Sie können nur auf diesem Level eben ihre ganzen Daten und so weiter verwalten. Und das hat natürlich auch einen Einfluss auf das ganze Objektmodell. Hier als Grobübersicht, was können Sie erweitern? Ich sage mal, das hier auf der linken Seite, das ist ja nicht unbedingt Development, das ist eher Customizing, Konfiguration. Und einiges davon ist ja auch bereits heute möglich mit der heutigen Version. Wirklich neu sind diese Sandbox Solutions, die Unterstützung von Silverlight, Client Object Model und auch die Web Services, die stehen natürlich weiterhin zur Verfügung. Nun gehen wir also auf das erste Thema ein, das ist wirklich das Wichtigste. Sag ich mal, Sandbox Solutions. Das heißt, Sie schreiben Code, deployen das auf SharePoint Online und der wird dort ausgeführt. Also muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Wir haben riesige Serverfarm auf der ganzen Welt in verschiedenen Microsoft Data Centers. Dort werden in der Zukunft, sag mal, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Kunden werden dort SharePoint Online als Service beziehen. Wir erlauben Ihnen, dass Sie Code nehmen und den in unser Rechenzentrum ausführen lassen. Und klar, auf einem Service, das ist einfach ein Kunde, das ist kein Dedicated Hosting. Da sind mehrere Kunden drauf, mehrere Mandanten. Das heißt, wir sind am Schluss verantwortlich dafür, dass jeder Kunde immer noch zufrieden ist mit der Performance, dass alles gut läuft. Und daher ist es nur möglich, dass Sie die Sandbox nutzen, weil wir hier eine gewisse Kontrolle haben, was Sie denn da tun. Wichtigste Einschränkung gegenüber Farm-Level-Solutions, die Sie ja wohl, denke ich, bestens kennen, ist eben, Sie haben nur Zugriff auf die Site-Collection, eben das Level weiter oben, das fehlt, da können Sie nicht darauf zugreifen. Und Sie sehen hier eine Auflistung, was alles möglich ist, wenn Sie Code schreiben. Ich denke, das ist sehr viel, von Webparts über Event-Handlers, Infopaths zeige ich Ihnen, und auch die Workflow-Activities für den SharePoint-Designer. Wichtige vielleicht, was ist denn nicht unterstützt? Ein Slide, den Sie meistens nicht sehen von Microsoft. Also zwischen mal eben, Sie können nicht auf das lokale Filesystem zugreifen. Ist klar, kein Global Assembly Cache. Und Sie können nicht Elevated Privileges, also als Administrator der Farm, Code ausführen. Das ist natürlich nicht möglich. Und eben die Sandbox ist auch beschränkt auf, sag mal, sich selber. Das heißt, Sie können nicht externe Calls auf andere Webseiten machen, von unseren SharePoint Online-Servern aus. Das geht nicht, wie wir sehen werden. Eine andere Sicht, was unterstützt ist und was nicht, ist diese hier in Form von Visual Studio Project Templates. Wichtig ist, Sie kennen das vielleicht, das Visual Web Heart Sandbox, das ist standardmäßig nicht vorhanden, das können Sie zusätzlich installieren aus den Power Tools von SharePoint und dann können Sie auch via Drag and Drop Ihre Web Hearts designen. Werde ich dann auch gleich zeigen. Also hier doch, sagen wir mal, eigentlich sehr umfangreicher Support. Nun, diese Sandbox, was ist da noch weiter dahinter? Das System ist ja, wie gesagt, Hauptziel ist immer, dass wir unsere Server schützen, damit auch andere Kunden auch zufrieden sind mit dem System, mit der Performance. Also geht es darum, alle die Lösungen, die Sie laufen lassen in unseren Data Centers, da gibt es automatisch ein Monitoring. Und da gibt es einerseits sogenannte Resource Points und ein Absolute Limit, dass da analysiert wird, was Ihre Lösung, was sie da so macht. Und Sie haben hier zum Beispiel pro Site Collection, Sie haben 300 Punkte zur Verfügung und wir sehen nachher dann, was wie viele Punkte kostet. Wenn Sie dann an das Limit kommen, diese 300 Punkte, dann ist fertig für diesen Tag. Dann läuft keine Sandbox-Solution mehr auf Ihrer Site-Collection. Dann wird einfach gesagt, so, das ist zu viel, das ist etwas nicht effizient, das stellen wir jetzt ab im Interesse unserer Kunden. Die Sandbox soll Sie nicht abschrecken, also dass Sie jetzt sagen, ich schreibe da etwas Code und dann wird das von Microsoft einfach abgestellt. Das ist nicht so. Es geht darum, sag mal, Auswüchse oder komische Nutzungsarten zu vermeiden. Das finde ich sehr wichtig zu wissen. Und hier habe ich mal einen Teil aufgelistet, was da gemonitort wird. Da gibt es noch 7 mehr. Ich hatte da sehen keinen Platz auf diesem Slide, aber soll Ihnen nur eine Idee geben. Beispielsweise schauen wir an, vielleicht die CPU Execution Time, die wird angeschaut. Also Ihre Sandbox Solution, wie viel Zeit braucht die? Und das hier heißt jetzt, wenn sie 3600 Sekunden läuft, dann kostet sie einen Punkt. Und das ist ja ziemlich viel, wenn man das umrechnet in Minuten oder Stunden. Also Sie sehen, Sie können da doch sehr viel machen. Und absolut Limit, da geht es wirklich um, da gibt es Dinge, die einfach nicht gehen, die wir einfach nicht wollen, wie Exceptions, die nicht gehandelt werden und das zählt dann eben etwas stärker und der Prozess wird einfach abgeschossen. Nun, ich habe gesagt, Tools müssen Sie keine neuen installieren, dennoch ist der Entwicklungsprozess natürlich etwas anders. Schön ist, Sie können eben weiterhin mit Ihrer Maschine arbeiten, debuggen, testen und so weiter. Das kann ein Hyper-V, ein Virtual Image sein mit dem mit SharePoint drauf oder wie bei mir eine Windows 7 Maschine, wo Sie SharePoint installiert haben. Nun müssen Sie irgendwann die Lösung in die Cloud bringen und dann nehmen Sie einfach das WSP, das ist ja das, was generiert wird in Visual Studio und Sie laden das hinauf. Also Sie können heute nicht direkt aus Visual Studio irgendwie F5 drücken oder irgend sonst einen magischen Knopf und die Lösung ist dann einfach dort. Hier habe ich noch eingefügt Staging. Macht natürlich Sinn. Sie haben eine Staging Site Collection, die Sie sich anlegen, um alles zu testen. Und wenn Sie sagen, mal, das ist jetzt gut, geben Sie das einem, sag mal, SharePoint Online Power User oder vielleicht sind Sie selber und der deployt das dann wirklich in die Produktionsumgebung. Also von dem her keine Magie. Ich spiele dann diesen Prozess gleich mit Ihnen durch. Visual Studio Support für SharePoint eben sehr analog zu dem, was Sie kennen, von On-Premise her, mit Debugging und so weiter. Eben Debugging immer lokal, in der Cloud gibt es keinen Debugging. Und ich empfehle Ihnen, diese Power Tools von SharePoint zu installieren. Gut, ich beginne mal mit einer ersten Demo, dass Sie da mal ein Gefühl dafür kriegen. Und zwar erstelle ich so eine Sandboxed Solution mit Visual Studio 2010. Ich habe hier einen Link gewählt. Das ist meine lokale Testumgebung. Sie sehen hier, ich habe SharePoint da lokal installiert. Und für da schreibe ich jetzt meine Sandboxed Solution. Natürlich wollen wir einen Webpart. Wir nennen das auch Sandboxed. Und mir geht es mal mit dieser Demo darum, nicht wie man schöne Webparts zeichnen kann oder so. Es geht mir eher um das Konzept, was ist möglich, was ist nicht möglich. Gehen wir da in die grafische Ansicht. und ich füge da mal ein paar Buttons ein, in eine Tabelle, einfach um ein paar Funktionalitäten sag mal, zu testen. So, dann brauchen wir auch noch ein Label, um etwas Text auszugeben. Okay. Jetzt, Button 1, machen wir das Folgende. Wir schauen einfach mal, klassische SharePoint-Objektmodell, was gibt es da so für Listen auf dieser Seite und wir geben den Titel aus plus die Anzahl Items, die da drinnen sind. Was man eben so sehr häufig macht als SharePoint-Entwickler. Als zweitens, wir wollen nicht nur lesen, sondern auch zeigen, dass man schreiben kann. Ich lege ein neues Announcement an in der Liste Announcements. Auch das, Sie als SharePoint-Entwickler, Sie kennen diesen Code. Nummer 3, da machen wir etwas Magisches. Ich schreibe, also es sollte nicht verwirren, das Dataset, ich schreibe einfach etwas Code in, also eine Datei auf den Server. Ich versuche es zumindest. Dann das vierte, ich mache einen HTTP-Web-Request auf Microsoft.com. Und noch das letzte, da wollen wir etwas arbeiten. 10 Sekunden lang füge ich da einfach Strings zusammen, die die aktuelle Zeit enthalten. Bevor wir das testen, füge ich auch gleich noch einen Event-Receiver hinzu, damit Sie sehen, dass auch dass das funktioniert. Und zwar machen wir den auf der Liste Tasks. Wenn ein Item gelöscht wird, wollen wir da noch etwas Einfluss nehmen. Liste Tasks, Item deleted, wir wollen das verbieten, solange der Task nicht abgeschlossen ist. Auch das habe ich bereits vorbereitet, für Sie nichts Spezielles. Ich schaue, ist der Status completed, respektive wenn nicht, dann bricht dieses Event einfach ab. Mit F5 kann ich das kompilieren, deployen und testen. Ich gehe mal auf die Solutions und sehe jetzt hier, ich bin ja hier auf Level Site Collection, diese neue Solution, die ich eben deployed habe. Somit ist mein Webpart verfügbar und ich kann es hier mal auf dieser Seite testen. Da ist noch was Altes, das ich einfach entferne. Und wir fügen ein neues Webpart ein. Da ist es, das ist das einzige Custom Web Part im Moment. Ich speichere diese Seite und kann jetzt gleich loslegen. Gut, hier mal, da lese ich einfach die Listen aus und die Anzahl Items. Zurzeit gibt es 14 Announcements. Ich gehe auf den nächsten Knopf, wo wir eines hinzufügen. Und Sie sehen, wenn ich da zurückgehe, dann haben wir jetzt 15. Das hat also wunderbar funktioniert. Hier schreiben wir ein, ja, das ist klar, ich bin im Debuggen, das geht einfach nicht. Es gibt eine Exception, ein File auf die lokale Harddisk schreiben. Das wird hier eben, das läuft einfach nicht, das wird hier gestoppt. Der nächste Button, ja, der will auch nicht. Sie sehen das, Visual Studio reklamiert da, das ist der externe Web Request. Ich kann auf die Details gehen und sehe da, dass das so einfach nicht erlaubt ist. Moment, jetzt muss ich mal zurückgehen und das Webpart nochmals laden. Sandbox. Testen wir noch das Letzte. Das ist 10 Sekunden lang den Prozessor beschäftigen. String Concatenation. Und da erwarten wir eigentlich, dass das funktioniert, oder? Eben, Sie sehen, so arbeiten 10 Sekunden, richtig heavy, können auch 30 Sekunden sein. Das funktioniert, da hat die Sandbox überhaupt nichts dagegen. Okay, dann gehe ich noch auf die Liste Tasks, um unseren Event Receiver zu testen. Sie sehen, dieser Task hier ist noch nicht abgeschlossen. Not started, prepare MSDN Tech Talk. Löschen wir den mal. Ja genau, das ist meine Meldung, die ich da ausgebe. Ups. Das heißt, ich kann das erst löschen, wenn dieser Task, wenn ich den vervollständigt habe. gehe zurück zum Visualstudio und ich lösche diese, ich stoppe diese Lösung. Ich zeige Ihnen noch lokal, wenn Sie da lokal arbeiten mit Ihrem SharePoint, also nicht SharePoint Online, dann haben Sie ja hier unter Site Collection Quotas and Logs. Hier sehen Sie die Administration von der Sandbox, also wie viele Ressourcen haben Sie zur Verfügung. Und wie gesagt, standardmäßig sind das 300 Punkte. Das sehen wir hier. Einfach noch so zur Vervollständigung. Jetzt wollen wir natürlich diese Lösung deployen auf SharePoint Online. Und dann mache ich so, ich öffne dieses Verzeichnis, nehme das WSP, respektive den Pfad und logge mich auf SharePoint Online ein. Eben Beta ist verfügbar, Public Beta. Sie können online kostenlos einen Account bestellen und das Ganze dann selber testen. Hier, Sie sehen, es sieht genau gleich aus, ist jetzt aber aus dem Microsoft Data Center. Nehmen wir das Sandbox Webpart. Moment, ich muss das zuerst natürlich installieren. Dazu gehe ich auf die Solution-Seite und hier laden wir jetzt unser WSP hinauf. Ich aktiviere die Lösung und ab jetzt steht mein Webpart und auch der Event Receiver zur Verfügung. Gehen wir da zurück auf diese Seite, Edit und Insert Webpart. Sie sehen, da kommt ein Silverlight Pop-up, das ist die leichte Änderung zu der On-Premise-Version. Custom, genau, da ist es. Save. Und jetzt machen wir hier, Sie sehen, es ist viel schneller als lokal. Es ist genau das gleiche Verhalten. Pfeilschreiben geht nicht. Item hinzufügen auf Announcement hat funktioniert. External Web Request, nein. Und das 10 Sekunden Arbeiten, auch das hier funktioniert gut. Okay, das hat funktioniert. Wenn ich die Lösung nicht mehr will, kann ich da einfach hingehen, Sandbox Solution, ich sage Deactivate. So, kann sie auch löschen. Dann ist alles wieder weg und mein Webpart funktioniert natürlich auch nicht mehr. Gut, das mal so als grobe Erklärung, Sandbox Solutions, wie funktioniert das, wie entwickle ich, was funktioniert. Ich zeige Ihnen als nächstes Infopath. Ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen kennen Infopath, da gibt es auch die Möglichkeit mit Code Behind und ich zeige Ihnen, was hier möglich ist. Moment, das sollte da... Ich habe ein ganz einfaches Infopath-Form vorbereitet, das etwas Code Behind enthält. Developer, also die Form ist wirklich einfach, ein kleines Rätsel, wie hieß der Vorgänger von Office 365, Sie geben das ein und das Ganze wird im Code validiert. Ich öffne Visual Studio Tools for Applications. Das kommt automatisch mit, wenn Sie Infopath installieren und das die entsprechende Option beim Setup anklicken. Und Sie sehen, das ist alles, was ich da gemacht habe. Es sieht noch viel aus, aber es ist wirklich nur dieser Code hier, wo ich einfach prüfe, was steht im Feld drin und gebe das eine oder andere aus. Wichtig ist, das ist Custom Code. Mit F5 kann ich das lokal testen. Gib mir mal einen Test. Sie sehen, ich habe es nicht getestet mit der diese Bildschirmauflösung. Gut, das funktioniert nicht. Wenn ich eingebe BPOS, dann erhalte ich Antwort ist korrekt. Das Ganze mit Code eben validiert. Ich kann dann das auch deployen, wenn ich auf Publish gehe. Quick Publish. Sie sehen, ich habe direkt die SharePoint Online URL bereits eingegeben. Darum gehen wir direkt auf SharePoint Online, denn das Ganze ist bereits deployed. Moment, gehen wir zurück auf meine Hauptseite. Hier ist My Forms Library, ist eine Infopath Library. Wenn ich ein neues Dokument hinzufüge, erscheint hier diese Lösung. Und ich gebe jetzt nur mal BIPOS. Ich schreibe es extra falsch, dann wird ein Falsch zurückkommen. Sie sehen, das geht zurück zum Server, wird im Microsoft Data Center ausgeführt, dieser Code, und ich erhalte eine Antwort zurück. Das Ganze funktioniert natürlich nur für Infoparse-Formulare, die unter Domain Trust laufen. Trust Center, ich bin da am falschen Ort. Lass das nochmal kurz suchen. Ah, das ist unter Info, Advanced Forms Options, Security. Sie sehen hier diese Levels. Full Trust läuft natürlich nicht, da können Sie machen, was Sie wollen, oder? Aber solange das InfoPassform nur Domain Trust braucht, dann können Sie es auch in unserem Data Center ausführen. Gut, nächstes Thema ist das ganze, die ganze Workflow-Entwicklung. Entwicklung von Workflows. Auch hier geht es darum, das ist Code, der serverseitig läuft, also in unserem Data Center. Und da ist wichtig, grundsätzlich unterstützen wir nur deklarative Workflows. Also keine Visual Studio Workflows, die Sie entwickelt haben. Sie können diese deklarativen Workflows jedoch ergänzen mit den Activities, mit SharePoint, mit Workflow Activities, Entschuldigung. Also der Prozess kann so aussehen, Sie können wirklich mit Visio arbeiten, im SharePoint Designer customizen und eben ein Custom Workflow Action mit Visual Studio 2010 entwickeln. Den Prozess habe ich hier abgebildet, der ist ja doch recht umfangreich und ich werde das dann auch gleich zeigen, eins zu eins. Sie können anfangen mit Visio hier im Prototyp bestellen, exportieren zu SharePoint Designer. Hier machen Sie dann die Details, wirklich das Konfigurieren von diesem Workflow. Dann können Sie das mal testen, ob das wirklich funktioniert, direkt auf SharePoint Online oder auch natürlich bei Ihnen lokal. Aber ich mache hier den Weg, dass ich direkt auf meine, sag mal, SharePoint Online Staging-Umgebung das austeste. Dann Visual Studio Custom Activity entwickeln, diese deployen, im SharePoint Designer nutzen, den SharePoint, den Workflow nochmal deployen und testen. Also, spielen wir das Ganze mal durch. Ich starte hier also mit Visio, damit Sie das richtig verstehen. Das ist kein Muss, das ist einfach eine Option, die Sie haben im Zusammenhang mit SharePoint Workflow. Und hier habe ich nun einen Workflow definiert. Gut. Der basiert auf dem Approval, auf dem Standard Approval Workflow, den bereits SharePoint zur Verfügung stellt. Den habe ich hier einfach reingezogen. All diese Activities stehen hier ja in Visio zur Verfügung, die Sie in SharePoint nutzen können. Dann mache ich ein Log to History List. Das ist das High-Level-Design, das der Business-User machen würde. Und im ganzen Workflow übrigens, das ist, der heißt, sag mal, Non-Standard Business Purchase Approval. Also ich mache eine spezielle Anschaffung, oder? Die nicht Standardprozess ist, wo eben von meinem Chef beispielsweise genehmigt werden muss. Gut, wenn das Ganze approved wird, dann mache ich ein Update von diesem List-Item, wo ich den Request eingegeben habe, und ich verschicke ein E-Mail. Okay. Andernfalls lösche ich das Item und ich verschicke auch wieder ein E-Mail. Ich kann hier Dinge machen, wie ich kann das hier noch verbinden. Und das ist etwas, das jetzt SharePoint so nicht erlaubt. Wenn ich sage Check Diagram, dann sagt mir Visio bereits, das geht nicht, das ist so nicht erlaubt. Gut, sobald ich dann hier aber fertig bin und das Ganze funktioniert, kann ich sagen Export und es gibt ein VWI-File. Dieses File speichern Sie ab und können Sie dann im SharePoint Designer wieder öffnen. Das ist das, was wir jetzt machen. Ich bin also hier wieder bei SharePoint Online und öffne den SharePoint Designer direkt von hier. Das heißt, SharePoint Designer wird sich direkt mit SharePoint Online verbinden. Ich kann mich da einloggen. Oder ich muss es tun, ja. Und hier, wenn ich hier auf Workflows gehe, gibt es hier einen Button Import from Visio. Und hier würden Sie das File wieder auswählen. Ich habe das bereits gemacht und der Workflow steht hier bereits zur Verfügung. Einfach weil wir sonst die ganze Session brauchen würden, nur um diesen Workflow zu konfigurieren. Ich denke, die Zeit, die kann ich Ihnen ersparen. Das ist der Workflow hier. Sie sehen Non-Standard Business Purchase Request. Dann schauen Sie, ist es approved? Falls ja, dann hier mache ich übrigens kein Delete vom Item, sondern immer ein Update von List Item, dann ein E-Mail verschicken und im Else Case genau gleich. Ich schreibe einfach was anderes rein. Können wir noch anschauen. Dann schreibe ich die Client rein, das abgelehnt worden ist und sonst approved. Also von dem her soweit nichts Spezielles. Was ich auch gemacht habe, wenn ich da auf die Einstellungen gehe, ich habe gesagt, zeig mir diesen Workflow als Visio-Diagramm innerhalb von SharePoint an. Jetzt publizieren wir diesen Workflow direkt zu SharePoint Online und spielen den mal durch. Also bis jetzt kein Custom Code, das ist alles deklarativ, von dem her, wir nennen das nicht Sandbox Solution, denn wir wissen ja, was der Workflow tun kann, was er nicht tun kann. Von dem her, hier gibt es kein spezielles Monitoring, wie viele Ressourcen das dieser aufgefressen hat. Gut, jetzt muss ich das auch noch verbinden mit einer Liste. Und da habe ich bereits eine spezielle Liste gemacht, die es eben erlaubt, solche Requests zu erstellen. So, da bin ich jetzt in SharePoint Online. Ich sage, jawohl, verknüpfe den. Und zwar muss ich den Workflow jeweils manuell starten. Das habe ich hier jetzt so ausgewählt. Ich könnte es auch machen, dass der automatisch startet und so weiter. Also, der ist jetzt zugeordnet zu dieser Liste. Und wir machen jetzt mal zwei solche Bestellungen. Beispielsweise sage ich, ich möchte an die nächste SharePoint-Konferenz gehen im Sommer. SharePoint Conf, USA, das bin ich selber. All about SharePoint Online und kostet 800 irgendetwas. Noch einen zweiten Request. Attend interne Konferenz haben wir bei uns, die heißt Tech Ready in Seattle. Die kostet eigentlich gar nichts. Gut, jetzt will ich hier diesen Workflow starten, wähle den aus, den ich da vorhin zugeordnet habe, sage hier, very important conference for me, bla bla bla. Und jetzt wird dieser Workflow auf SharePoint Online gestartet. Das dauert hier, speziell beim ersten Mal, noch eine gewisse Zeit, zum Teil bis 10 Sekunden, habe ich gesehen. Was ich noch sagen kann, diese Instanz, wo ich hier bin, das war bereits bei Limited Beta, läuft in den USA. Das heißt, die ganzen Requests sind sowieso noch etwas langsamer. Jetzt, der Workflow ist gestartet. Schauen wir mal, wo der steht. Ich sehe, der läuft jetzt. Und ich öffne mal eben diesen Workflow. Und hier erhalte ich jetzt eben diese Visualisierung, dieses Visio Chart. Ich sehe da, wo der Workflow zurzeit steht. Bisher ist noch nicht viel geschehen. Da gibt es einen Task, der ausgeführt werden muss. Das machen wir jetzt. Ich sage, jawohl, wir genehmigen das. Ich bin jetzt in die Managerrolle gerückt. Und sehe hier oben jetzt auch, das Visio Chart ist aktualisiert worden. Sie sehen überall diese Häkchen. Hier ist der Workflow durchgelaufen. Yes, das Ganze hat so funktioniert. Gehen wir gleich zurück zum anderen Item. Das testen wir auch noch durch, den zweiten Pfad. Also das Ablehnen eines Requests. Auch hier starten wir den Workflow manuell. Machen wir hier keinen Grund. Dann haben wir auch einen Grund, das abzulehnen. Und die Demo ist noch etwas schneller. Also Sie sehen auch, das hat hier gut funktioniert. Der ist approved. Da wird dieses List-Item so verändert. Gut, das Ganze läuft. Das heißt, ich habe einen neuen Task. Ich gehe direkt auf die Taskliste. Ich sehe hier Not Started. Öffnen wir diesen Task. Und wir sagen hier Reject. Und wenn wir zurückgehen auf diese Liste, dann sehen Sie hier, das Ganze ist jetzt declined worden. Wir schauen auch noch, ob die E-Mails verschickt worden sind. Dazu logge ich ein unter dem Office 365, dem Einstieg. Ich gehe auf meinen Posteingang, Outlook Web Access. Und Sie sehen hier, das ist jetzt verschickt worden, diese 6 E-Mails, 3 Stück pro Workflow. Auch das hat bestens funktioniert. Jetzt kommen wir zum letzten Schritt, das ist Visual Studio, diese Custom Activity. Und zwar, was wir machen wollen, ich öffne mal den SharePoint Designer. Ich möchte gerne, dass, wenn das approved worden ist, dann möchte ich eine eigene Site anlegen, wo eben diese ganze, sag mal, diese Request bearbeitet werden kann, vielleicht Flugdetails und so weiter. Und leider, diese Activity, diese Action, wenn ich hier schaue, die gibt's nicht. Und sowas wie Create Site gibt's out of the box nicht. Also bauen wir uns das selber. Gut. Das Projekt, das ist bereits existent. Und also wichtig ist, dass hier, das wird auch lokal laufen auf SharePoint On-Premise. Derselbe Code läuft eben auch auf SharePoint Online. Gut, das ist ein SharePoint-Projekt, das ich hier gewählt habe. Und es besteht nur aus einem C-Sharp-File und einem Elements-XML. Interessanter ist erst einmal der Code, das Anlegen dieser Site. Und Sie sehen, das ist ganz einfach, das ist hier keine Magie. Ich gebe den ganzen Kontext, muss ich mitgeben vom Workflow. Und wichtig eben den Site-Name, den möchte ich vom Workflow her mitgeben. Und hier sehen Sie, ich lege ein neues Web an, also eine neue Site. Ich nenne die Trip Report plus Site-Name. Das ist auch schon alles. Dann gibt es noch das Elements, das beschreibt diese Workflow Action. Der obere Teil hier, Sie sehen, das ist Workflow Actions, ist die Action selber. Und zwar wird die eben gebraucht vom SharePoint Designer. Sie sehen hier Kategorie, Sandbox Workflow Actions, da finden wir das nachher wieder. Dann gibt es für den Rules Designer im SharePoint Designer gibt's auch Regeln, wie Sie den eben dann konfigurieren können. Hier sagen wir brauchen 2 Felder, das eine ist Site Name, den wir weitergeben wollen, und wir haben auch eine Exception. Und dann haben wir die Parameter, das haben Sie immer, das ist einfach der Kontext, der an diese Action kommt, und dann haben wir den Site-Name und die Exception, also diese 2 hier analog zu hier oben. Und das ist dann auch schon, alles. Okay, jetzt deployen wir das Ganze. Also ich sage hier mal Package. Das hat soweit sehr gut funktioniert. Und ich öffne jetzt wieder suche mir dieses Package, nehme den Pfad und wir deployen diese Action auf SharePoint Online. Ich gehe zu den Solutions. Ich sehe, ich habe es bereits deployed, das ist genau dieselbe Code, damit wir die Demo etwas beschleunigen können. Das heißt, ich kann jetzt direkt zu SharePoint Designer gehen und diese Action einfügen. Also wenn wir da schauen, unter Sandboxed Workflow Actions, das ist etwas, das ist standardmäßig nicht vorhanden. SharePoint Designer legt das automatisch an, wenn er eben diese Workflow Activity auf dem SharePoint Repository findet. Also machen wir das. Create Site. Ich muss die konfigurieren, den Site Name. Wir machen uns das hier einfach. Ich sage Current Item, also auf der Liste, wo ich bin, nehme ich einfach den Titel. Und die Exception, die brauchen wir hier auch nicht speziell. Und dann sage ich gleich wieder Publish. Es wird eine neue Version publiziert. Und wir spielen das auch gleich noch durch. Direkt auf SharePoint Online. Jetzt also haben wir einen Workflow, einerseits deklarativ, andererseits Custom Code, das zusammenspielt. Ich gehe zurück zu meiner Liste, wo ich diese Requests eingeben kann. Wir fassen da kurz einen neuen. sagen wir wieder, das mit der Attend Tech Ready. Probieren wir das nochmal. Sagen wir einfach Tech Ready irgendwie 2011. Irgendeine Beschreibung. Save. Wir starten diesen Workflow wieder manuell. Jetzt wird die neueste Version genommen des Workflows. Important. Wenn man es so macht, aus Erfahrung, wird es meistens approved. Ja, ist sehr praktisch, diese Pause. Wenn da der Durst zunimmt. Okay, der Workflow ist gestartet. Das heißt, ich kann direkt auf die Tasks gehen. Da sollte ein neuer Task sein, dieser hier, genau. Ich sage hier Approve. Gut. Ich gehe nochmal zurück zu der Liste. Ich sehe, da ist offenbar ist es noch nicht abgeschlossen. Ich gehe mal auf die Visualisierung, damit Sie sehen, dass auch diese Custom Activity, die wird hier schön angezeigt. Sie sehen hier, wir gehen hier unten durch. Custom Action wird zurzeit gerade ausgeführt. Dann machen wir Update List Item und verschicken das E-Mail. Gehe nochmal zurück zur Liste. Langsam sollte das abgeschlossen sein. Ja, das ist der Fall. All Site Content, um die Site, die Subseite zu suchen. Hier ist sie, Trip Report, Tech Ready 2011. Hier eine eigene Site, die ich mit dieser Custom Activity angelegt habe. Und ich lösche am Schluss diese Site wieder, da wir sie ja nicht mehr verwenden. Gut, ich denke, das ist aus meiner Sicht ist alles, was Sie tun können bezüglich Code, der auf dem SharePoint-Server innerhalb von SharePoint Online ausgeführt wird. Ich komme jetzt zu einem weiteren Teil, das sehr interessant ist für Erweiterungen des SharePoint Client, diese Objektmodelle. Auch diese, die sind ja überhaupt nicht neu. Das Objektmodell ist eben sehr praktisch. Die ganzen Klassennamen sind identisch mit den den Sie kennen vom SharePoint-Objektmodell. Wichtig hier natürlich auch, alles ist nur auf Ebene Site Collection und tiefer, dass Sie hier verwenden können. Wir werden anschauen Silverlight und am Schluss habe ich dann noch eine kurze .NET Framework Demo, wo wir dieses Client-Objektmodell nutzen. Wie funktioniert das Ganze? Sie haben serverseitig diesen Client SVC, also Service, der das Client-Objektmodell benutzt. Sie selber müssen das aber eigentlich gar nicht wissen. Und dahinter wird dann das Server-Objektmodell genutzt, das zum Schluss auch mit der Content-Datenbank in Kontakt tritt. Sie arbeiten hier, hier ist die Silverlight-Variante, Manage Controls, Sie haben das Manage-Objektmodell, es gibt XML-Requests und JSON-Response kommen zurück. Da oben ganz analog dasselbe für JavaScript. Nun eben die Frage, externe Daten, das ist ja doch noch relativ wichtig. Was kann ich machen? Wie gesagt, Sandbox Solution können heute keine externen Daten direkt aufrufen. Und BCS ist auch heute nicht unterstützt. Nun, wenn Sie aber mit Silverlight arbeiten, mit JavaScript, das wird ja clientseitig ausgeführt. Da können Sie machen, was Sie wollen. Das ist uns ja egal bei SharePoint Online. Wenn Sie sagen, SharePoint Client-Objektmodell, Sie holen Daten von diesem Server, dann können Sie das tun. Wie gesagt, uns stört das nicht. Und da zeige ich ein kleines Beispiel. Sie können also wirklich hingehen, sogenannte SharePoint Composite Applications entwickeln, wo Sie einerseits auf SharePoint-Daten zugreifen, Sie haben einen Silverlight Webpart und Sie greifen auch auf externe Daten zu. Okay, auch hier habe ich bereits eine Demo vorbereitet. Diejenigen, die in meiner vorherigen Session waren, die haben das bereits gesehen. Das ist das Silverlight Bing Maps Control, das ich hier verwende. Okay. Hier machen wir so, wir testen das zuerst lokal. Ich gehe also hier mal auf meine lokale Instanz, das ist diese hier. Und Sie sehen, was wollen wir bauen? Ich habe hier eine Liste, die heißt Point of Interest. Und zwar sind hier drinnen die Schweizer Städte aufgelistet. Sind übrigens 133 Stück. Einfach, damit Sie auch wirklich etwas in dieser Session gelernt haben. Eine Stadt ist ein Ort mit mehr als 10.000 Einwohnern und offiziell sind das 133 Stück im Moment. Nun, wir wollen ein Silverlight Webpart entwickeln, das diese Daten schön darstellt. Dazu nehmen wir das Silverlight Bing Maps Control, Bing Maps. Das heißt, wir machen eine Abfrage mit dem Client-Objekt-Modell auf diese Daten, auf SharePoint. Dann rufen wir den Bing Maps Webservice auf, also wichtig, ein externer Webservice. Wir schicken die Daten hin, Regensdorf zum Beispiel, und wir kriegen die Koordinaten zurück. Mit diesen Koordinaten können wir die dann in Bing Maps Control einzeichnen. Gut, das Projekt sieht wie folgt aus, ist ja einfach ein Silverlight-Projekt. Ich gehe das hier ganz schnell mit Ihnen durch, da Sie ja bereits SharePoint-Experten sind. Sie sehen, ich verwende da das Client-Objekt-Modell. Ich zeige Ihnen vielleicht zuerst die Seite. Ich denke, das hilft für diejenigen, die es noch nie gesehen haben. Ich kann sagen, ich will alle Schweizer Städte sehen, die mindestens 100.000 Einwohner haben und diese sollen dann hier auf der Karte dargestellt werden. Hier muss ich dann, das muss ich ändern, das ist von der Demo vorhin. Der Client-Kontext sage ich Current, damit ich mich da authentisieren kann. Und ich hole die Liste Point of Interests mit diesem Client-Objekt-Modell. Die hole ich mir so einfach raus. Ich habe da ein Camel-Query, wo ich sage, ich will alle Städte, die eben größer sind bei der Einwohnerzahl, als der Wert, den ich ja vorgegeben habe, den hole ich hier mit S-Limit, baue ich mir den in das Query rein. Dann laden wir diese Daten. Und dann eben hier kommt der externe Aufruf von diesem externen Webservice, der wird eben, wie gesagt, kleinseitig gemacht. Das heißt, wenn ich 133 Städte in der Liste habe, wird 133 Mal der Bing Maps Webservice aufgerufen und das machen wir dann auch gleich. Hier wird eben GetCity, wird eben dieser Webservice aufgerufen, damit wir die Koordinaten zurückkriegen. Und die letzte Methode, die macht nichts anderes als nimmt diese Longitude und Latitude und zeichnet sie auf der Karte ein, mit einem Solid Color Brush, der ja so in Silverlight zur Verfügung steht. Und das ist wirklich auch schon alles. Also, wir kompilieren das und wir testen es erst einmal lokal. Ich hole mir also diese XAP-Datei und lade sie auf den lokalen SharePoint-Server hinauf. Jawohl, ich bin hier lokal, ich muss da immer aufpassen, es sieht extrem identisch aus. Hier lade ich das XAP-Webpart rein. Ich glaube, das ist ein anderes Verzeichnis. Jawohl. Okay. Ich hole mir die URL, damit ich jetzt das Webpart hinzufügen kann. Ich gehe auf eine Sitepage und füge ein Silverlight-Webpart hinzu. Also, falscher Knopf, Webpart, Media and Content, Silverlight Webpart, hier die URL. Jetzt kann ich das noch etwas besser konfigurieren, das mit die Größe da, damit wir auch diese 1024 Auflösung optimal ausnutzen können. Okay, Save. Wir testen das, Sie sehen da eben Bing Maps, ich kann schön zoomen in diese, gehen wir da mal auf die Schweiz, sage alle Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, SharePoint wird angefragt, sind es extrem schnell, gehen wir mal auf 10.000, dann gibt es 133 Abfragen, sehen auch das läuft wirklich extrem gut. Und was ich jetzt gemacht habe, klar, ganz einfach, ich habe dasselbe genommen auf SharePoint Online. Sie sehen hier, auch hier gibt es die Site Assets, Version 1, das ist diese Silverlight Bing Maps, dieses XAP. Ich habe eine Site-Page erstellt, die steht hier bereits zur Verfügung. Genau dasselbe gemacht, einfach aus Zeitgründen hier optimiert. Sie sehen hier, wenn ich die Anfrage starte, 100.000 Einwohner. Der einzige Unterschied ist diese Message hier. Display Mixed Content. Solche Fragen sage ich immer, yes. Oh, das ist nicht gut. Ist unerwartet, dieses Verhalten. Also erstmal, um was geht es hier mit Mixed Content? Ist gemeint, verschlüsselt und unverschlüsselt, also HTTPS und HTTP. SharePoint Online selber ist ja verschlüsselt und diese Webservice nicht. Und daher kommt hier diese Frage. Und klassischer Demo-Effekt ist klar, wenn man es zu Hause testet, funktioniert es. Und vor der Audience nicht. Ich versuche es noch einmal, wenn wir so weit kommen. Und sonst müssen Sie mir einfach glauben, dass das eigentlich immer funktioniert. Naja. Neu einloggen. Ich musste über das Wochenende das Passwort wechseln. Das ist also noch gar nicht lange her. Gut, ich gehe mal auf die Version 2. Einfach, man weiß ja nie, vielleicht liegt es daran. Das ist fast das Gleiche. Okay, Daumen drücken. Warten. Es sieht nicht gut aus. Okay, tut mir leid. Ja, der will wirklich nicht. Okay. Gut, Zeit läuft weiter. Verschwenden wir diese nicht. Gut, etwas zur Sicherheit. Also, was Sie gesehen haben, ich muss mich ja immer authentisieren, muss da meine ID eingeben, Account von SharePoint Online. Und ich finde es sehr wichtig zu verstehen, was da passiert. Das ist neu für Sie, wenn Sie mit SharePoint Online arbeiten. Und ich denke, es gibt eigentlich 3 Szenarien und 2 haben wir bereits gesehen. Das eine ist Sandbox Solution. Diese läuft auf dem Server, wird hier schön angezeigt. Und der Browser, der macht einfach diese Zugriffe. Also da müssen Sie nicht mehr authentisieren. Sie sagen einfach Current Context und Sie sind drinnen. Serverseitig. Jetzt das nächste Szenario. Haben Sie gerade gesehen, dass eben nicht so optimal funktioniert hat und sonst immer funktioniert, ist dem Silverlight Client Object Model. Auch hier, das ist eigentlich, sind Sie schon im SharePoint Online Kontext drin, Sie haben sich ja eingeloggt. Das heißt auch hier, Sie müssen nichts Spezielles machen, haben Sie im Code gesehen, das können Sie so ausführen. Wichtig ist eben hier, der Code läuft clientseitig. Das ist ein großer Unterschied. Und jetzt kommt noch die dritte Variante. Sie haben irgendeine Applikation, eine Windows 7 Applikation und Sie wollen das Verhalten, wie Sie gesehen haben bei SharePoint Designer. Sie starten die Applikation und dann soll sich der Benutzer einloggen, wenn etwas mit SharePoint Online passieren soll. Also es könnte sein, dass Sie selber eine Business-Applikation haben, ein ERP-System und Sie wollen eben dieses System, das lokal läuft, mit SharePoint Online integrieren. Das ist dann genau dieser Fall hier. Das heißt, der Code läuft hier, zum Beispiel in einer C-Sharp-Applikation, WPF, Windows Forms und so weiter. Und hier natürlich, das geht nicht einfach so. Sie müssen ja die Credentials zur Verfügung stellen. Gut, auch das kann ich zeigen, wie das, dass es funktioniert. Ich kann nicht zu weit in die Details gehen, da Sie sehen werden, dass das ist relativ kompliziert. Die Authentisierung von SharePoint Online ist Claims-Based Authentication. Das heißt, die Credentials sind nicht bei SharePoint Online gespeichert. Sie gehen zu den Microsoft Online Services. Das ist der Credential Provider. Der sagt, jawohl, das ist der Account, den gibt's. SharePoint Online ist aber nur ein Nutzer davon. Und das ist das, was es natürlich nicht ganz einfach macht. Aber schauen wir erstmal, dass es funktioniert. Auch heute Nachmittag. Es ist so, ich habe da ein Beispiel gekriegt von meinen amerikanischen Kollegen. Es ist gerade letzte Woche. Sie haben mir gesagt, dass die APIs und da wechselt noch sehr viel bei den, also dieser Authentisierungsmechanismus. Das heißt, dieser Code ist öffentlich noch nicht verfügbar. Sie haben mir aber gesagt, dass in den nächsten Tagen wird dieser publiziert auf MSDN. Was wir hier haben, ist eine Konsolenapplikation. Es spielt keine Rolle. Es könnte Windows Forms sein, WPF oder es ist einfach ein eigenständiger Client. Das ist dieser hier. Das ist nur ein einfaches Programm. Schauen wir das mal an. Das ist eben das Client-Objekt-Modell, .NET verwendet für SharePoint. Und eben, Sie kennen das, Sie wollen ja diesen Client-Kontext haben, damit Sie eben auf die ganzen SharePoint-Objekte zugreifen können. Und das ist jetzt meine Hilfsklasse, Claim Client Context, Get Authentication Context, Target Site, sagt nicht viel aus. Target Site ist klar, das ist dort, wo Sie hinwollen. Das ist meine SharePoint Online Site. Und dann, wenn ich den Kontext habe, eben sagen wir, was hinten dran ist, wir schauen noch kurz rein, aber das ist von dem nicht so wichtig, weil Sie werden es nicht selber implementieren, Sie werden diesen Code übernehmen. Und ab jetzt kann ich ganz normal mit SharePoint Online arbeiten. Hier sage ich Context Load, ich hole mir den Titel der Webseite und hole dann die Announcement-Liste. Denn ich möchte noch zeigen, dass Sie nicht nur lesen können, sondern auch schreiben. Und zwar legen wir ein neues Announcement-Item an. Das tun wir hier, also List Item Creation Information, soweit ja nichts Neues. Ich gebe einen Titel an, New Announcement Created by Client Object Model. Update, und so weiter. Gut, bevor wir es ausführen, schauen wir ganz kurz da rein. Alles klar, ich gebe dann dieser Konsolenapplikation direkt meinen Online-Link mit. Das ist meine aktuelle SharePoint-Online-Seite, einfach, dass Sie das verstehen, woher das der Link kommt. Und dann gibt es da etwa zwei, drei C-Sharp-Files. Wichtig ist, erst einmal, das Ganze geht leider nicht 100% in .NET. Sie brauchen Pinvoke, ein Native Call in das Windows-Betriebssystem. Dazu brauchen Sie die System Runtime Interop Services, um das Vini.NET DLL zu nutzen. Grund ist, Sie brauchen das .NET Webbrowser Control, das funktioniert und für die Authentifizierung. Und dort wird ein Cookie gespeichert. Das ist aber ein sogenanntes HTTP-Only-Cookie. Und das ist einfach, dort ist so, es gibt keine .NET-Klasse, mit dem Sie auf dieses Cookie zugreifen könnten. Von dem her sind das da etwas spezielle Methoden. Sie kennen das von der C++-Programmierung her. Internet, get cookie, X und dann diese komischen ref-size und so weiter und diese Pointer und diese Adressen. Wie auch immer, am Schluss funktioniert es und Sie kriegen das Cookie und wir führen das doch gleich mal aus. Die Applikation startet, jetzt die Authentisierung. Und hier kommt jetzt der Dialog hin, direkt von Microsoft Online Services. Da gebe ich mein Passwort an. Ich lese dann das Cookie aus von dieser Applikation. Wir sehen, jawohl, es gibt diese Seite, der Titel ist Maps. Und ich habe ein Item hinzugefügt. Gut, kontrollieren wir das. Hier ist die Liste Announcements. Und Sie sehen, das ist wohl das letzte hier. 9.07 Uhr, das ist Redmond Time. Ich habe noch genau 3 Minuten Zeit, sagt mir das. Hier die lokale Zeit, wir haben den 2.05. Hier ist die Zeit 5:07. Gerade das habe ich jetzt hier angelegt. Gut, ich komme zum letzten Thema. Das machen wir wirklich in 2 Minuten. Diese Access Services. Da muss ich etwas ausholen. Was ist 9 Access 2010? Es geht darum, es gibt weniger, das Bedürfnis ist kleiner, dass Sie wirklich VBA-Code schreiben. Der Grund ist natürlich da, VBA-Code, der funktioniert nicht innerhalb von Access Services. Es gibt sogenannte neue UI-Makros, die Sie da so, sag mal, programmieren können. Und es gibt auch einen sogenannten, Sie nennen das Data-Makros, das ist quasi ein Data-Layer, den Sie wirklich auf Table-Ebene, Access-Tables-Ebene, der dort ausgeführt wird. Sagen wir fast wie ein Trigger. Sie können sicher sein, wenn Sie einen Wert in diese Tabelle schreiben, wird der immer ausgeführt. Und Sie haben auch da diesen Code. Access-Services, eben, die können eigentlich alles außer VBA-Code auf Access-Services deployen. Alles andere wird soweit übersetzt in entsprechende SharePoint-Artefakte. Gut, ich mache hier noch die Live-Demo. Ich zeige Ihnen einfach das Resultat, damit Sie es mal gesehen haben. Ich habe eine Standard, Access geöffnet, ein Standard-Template genommen. Es gibt eines, das heißt Charitable Contribution, also für diese Spenden zu verwalten, Events und so weiter. Ich öffne das mal. Das ist eine Subseite von dieser Seite hier. nochmal. Hier unten ist das, Charitable Contributions. Es gibt in Access diesen Knopf eben Publish to SharePoint und dann erhalten Sie das als Resultat. Okay, es dauert eine Weile, da wird sehr viele JavaScript verwendet. Sie sehen, da gibt es einerseits Kampagnen, Kampagne 1, Kampagne 2 habe ich erfasst. Es gibt Events zu diesen Kampagnen und dann gibt es auch Personen, die eben so großzügig sind und Geld spenden. Und ich könnte das mal testen, ich gehe mal ganz kurz, ja nein, die Zeit läuft aus, ich denke, wir überspringen das. Aber man würde wirklich sehen, wenn man da Donations einfügt, wird beispielsweise das Total bei den Kampagnen automatisch aktualisiert, also diese serverseitige Logik, diese Makros werden in der Tat auch auf SharePoint Online ausgeführt. Damit bin ich am Ende der Applikation. Als Zusammenfassung, SharePoint Online, das ist SharePoint 2010 gehostet in Microsoft Data Centers und zwar als Software as a Service zur Verfügung gestellt. Sie konnten als Teil des Themas SharePoint Entwicklung die Sandbox Solutions kennenlernen, auch Workflow mit Custom Activities sowie die InfoPass Form Services. Das Client Object Model ist sehr wichtig für interaktive Applikationen im Rahmen von SharePoint. Und am Schluss haben Sie gesehen, es gibt auch die Möglichkeit, dass Sie Ihre lokalen Applikationen in SharePoint Online integrieren können. Damit bin ich am Ende und stehe für das Q&A gerne nach dem Vortrag oder auch noch morgen bei Ask the Expert zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Merci.